Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Mit Vera Linz. Hallo.
Hallo.
Hallo Vera. Ja, die Corona-Krise ist das bestimmende Thema in den Medien. Wie wird die Krise abgebildet? Werden die Medien ihrer Aufgabe gerecht, differenzierter zu berichten? Wie schätzt du das ein?
Ja, ich stelle mir in dieser Extremsituation die Frage, wie kann und sollte eine differenzierte Berichterstattung aussehen und ist sie überhaupt möglich? Meine Antwort lautet ja, sie sollte möglich sein. Ich finde aber, dass dies nur mäßig gelingt. Vieles erinnert mich an die Berichterstattung während der Flüchtlingskrise 2015, als die großen Medien einhellig die Extremsituation als solche erfasst und die Flüchtlinge willkommen geheißen und auch unterstützt haben. Später aber dann analysierten, dass man Mitgestalter gewesen sei statt Beobachter. Damit sei das Vertrauen der Leser verloren gegangen, schätzte Zeit-Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo schon ein Jahr später die Arbeit der Journalisten selbstkritisch ein. Und jetzt haben wir wieder eine ganz andere Ausnahmesituation und die Medien, zumindest die Großen, scheinen sich erneut verpflichtet zu fühlen, die Krisenstrategie der Bundesregierung weitgehend kritiklos zu transportieren, so als eine Art Service-Journalismus mit Interviews, die nur pseudokritisch nachfragen, zum Beispiel, wenn es um die Frage der Ausgangssperren geht, etwa in den täglichen Sondersendungen von ARD und ZDF oder auch der dritten Programme. Und ich habe beobachtet, verbunden ist das auch mit einer bemerkenswerten Spracharmut. Die Lage in Italien spitzt sich immer mehr zu, ist ein Standardsatz, den ich jeden Abend gehört habe. Davon abgesehen, Service kann sicher nur eine Funktion der Medien in dieser Krise sein. Darum finde ich, muss man das auch kritisch sehen. Und stellen Journalisten rund um Corona genügend kritische Fragen, fragt darum zu Recht die MDR-Medienkolumne Altpapier und nimmt auch Bezug auf einen Text von übermedien.de. Dieser titelt Staatsräson als erste Medienpflicht? Fragezeichen und moniert auch die unkritische Weiterleitung von Tweets der Bundesregierung. Etwa, dass es keine massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens geben soll, was dann zwei Tage später aber dann eintraf. Oder die Weiterleitung eines Tweets von Gesundheitsminister Jens Spahn, der Dinge behauptet, die nicht stimmen können. Nämlich, dass man Maßnahmen verschärft als Reaktion auf ein neues Infektionsgeschehen, das sich in dem Moment gar nicht verändert hatte. Das Fazit von Übermedien, dem ich zustimme, lautet, es ist in Krisenzeiten nicht die eigentliche Aufgabe der Medien, den verlängerten Arm der Regierung zu spielen. Aus meiner Sicht mag das für die Zuschauer beruhigend sein. Das mag auch eine therapeutische Wirkung haben, bis zu einem bestimmten Punkt auch bei mir. Wenn man aber so verfährt, um etwa Unruhe zu vermeiden, dann muss man das, finde ich, auch transparent machen. Und zwar ist das auch darum so wichtig, weil wir gar nicht wissen, wie sich die Lage weiterentwickelt und welche Maßnahmen noch kommen können.
Welche Themen sind das denn, wo du sagst, da sollte man unbedingt kritisch drauf schauen? Und passiert das gar nicht, deiner Meinung nach?
Es passiert ein bisschen. Also man muss sagen, durch Corona werden sicher notwendigerweise Freiheitsrechte eingeschränkt. Aber die Frage lautet, welche Einschränkungen könnten dauerhaft Bestand haben? Und ich finde, hier muss das Thema Überwachung viel stärker aufgegriffen werden. Denn nicht nur in Ländern wie China mit dem Sonderfall Hongkong, wo Quarantänepflichtige elektronische Armbänder tragen müssen, oder auch in Ländern wie Südkorea spielt Datentracking eine große Rolle zur Bekämpfung der Corona-Krise. Und auch in Europa und den USA ist das Thema nämlich längst angekommen. Ein Wort kurz noch zu Südkorea. Dort gibt es ja Apps, auf denen man das Bewegungsprofil von Infizierten nachverfolgen kann. Man sieht also, wer um einen herum infiziert ist. Zwar anonymisiert, das lässt sich aber doch relativ leicht einer Person zuordnen. Und das ist darum interessant, weil hier in den Medien, auch auf Twitter, mehr und mehr gefordert wird oder die Frage gestellt wird, können wir von Korea lernen, weil die eben viel weniger Tote zu beklagen haben als andere Länder. Und da muss man eben dieses Tracking in der Diskussion auch mit in Betracht ziehen. Aber zu Deutschland, hier wird auch mit Daten experimentiert. Genauer, es sollen Bewegungsmuster von Handynutzern analysiert werden, um das Coronavirus einzudämmen. Die Telekom hat dazu von ihren 46 Millionen Mobilfunkkunden anonymisierte Handydaten an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Das versucht nun daraus, Bewegungsströme abzubilden. Und dieses Thema findet zwar in den Medien statt. Die Taz hat berichtet, der Tagesspiegel, die Zeit, auch netzpolitik.org. Insgesamt geht es aber aus meiner Sicht völlig unter in der ganzen Krisenberichterstattung, was wirklich problematisch ist. Denn nur unter bestimmten Bedingungen kann diese Art von Datenauswertung okay sein, sagt etwa der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber in der Taz, nämlich wenn die Betroffenen datenschutzkonform einwilligen. Oder netzpolitik.org zum Beispiel zweifelt daran, dass es wirklich bei der Anonymisierung der Daten bleibt, fürchtet einen Dammbruch und fordert mehr Transparenz von der Telekom über ihr Datenmodell, also die sie da übermitteln, die Daten. Und ich finde, das muss auch medial vermittelt diskutiert werden.
Und wie sieht es im Ausland aus? Wie wird da das Thema diskutiert?
Im Ausland ist mit dem Stichwort Datentracking auch viel in Bewegung, muss man sagen. Israel wurde in dieser Woche eine Notstandsregelung erlassen, auf deren Grundlage der Geheimdienst Menschen via Handy identifizieren darf, die sich zu lange und mit zu geringem Abstand in der Nähe einer infizierten Person aufhalten. Diese Menschen werden dann in Quarantäne geschickt. Das ist quasi Überwachung pur. Das wird auch thematisiert in den Medien. Jonathan Klinger von der Bewegung Digitale Rechte in Israel, der hat mir gemailt, dass die Medien darüber ambivalent berichten. Einige meinen, dass es wichtig sei, um Corona zu stoppen. Andere finden das übertrieben. Die kritische Tageszeitung Haaretz bemängelte unter anderem, dass nicht klar geregelt ist, zum Beispiel wie der Missbrauch der Daten bestraft würde. In Österreich stellt das größte Telekom-Unternehmen des Landes A1 der Regierung die Bewegungsprofile aller Handynutzer landesweit zur Verfügung. Der Standard, ein liberales, kritisches Blatt, lässt dazu jede Menge Kritiker zu Wort kommen, die Bedenken haben, dass diese Datenübergabe durch A1 nicht rechtskonform ist. Und der Standard berichtet auch, dass die israelische NSO Group eine neue Software anbietet, mit der man die Verbreitung des Coronavirus tracken könne. Und Dutzende Regierungen würden diese angeblich schon testen. Und auch in den USA gibt es Gespräche darüber, ob die US-Regierung persönliche Nutzerdaten von Facebook und Google verwenden darf. Da geht es darum, dass Standortdaten gesammelt und weitergegeben werden sollen, um die Verbreitung des Virus zu verfolgen und damit dann medizinische Notwendigkeiten vorhersagen zu können. Wissenschaftler fordern dies sogar in einem offenen Brief. Darüber hat die Washington Post berichtet. Also man kann sagen, auch in den internationalen Medien ist es durchaus ein Thema.
Danke, Vera, für diese Medien und Meinung und auch deine Meinung, was die aktuelle Berichterstattung hier in der Corona-Krise betrifft. Alle Links zum Nachverfolgen, die finden Sie natürlich wie immer auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.